Wenn wir von Steuerrecht sprechen, dann müssen wir davon ausgehen, dass es jemanden gibt, der Einkommen sozusagen erwirbt und dieses Einkommen wird dann besteuert. Und das österreichische Steuerrecht geht ja den Weg zu sagen, das sogenannte Markteinkommen wird der Besteuerung unterworfen. Aus diesem Markteinkommen, das man erzielt aus diversen Einkunftsquellen, wie das SDG kennt, muss man bestimmte Kosten abdecken, die zur Sicherung der Existenz des Steuerpflichtigen notwendig sind. Das sind die sogenannten Existenzsicherungskosten. Und darüber hinaus ist es so, dass auch bestimmte Existenzförderungskosten, also die gehen jetzt über die reine Existenzsicherung hinaus, die sollten ebenfalls steuerlich quasi berücksichtigt werden. Man nennt das auch das sogenannte subjektive Nettoprinzip im Bereich der Einkommensteuer, indem man sagt, diese Kostenbestandteile, nämlich die Existenzsicherung und auch die Existenzförderung, das ist das sogenannte indisponible Einkommen, das sollte an und für sich gar keiner Besteuerung unterworfen werden, weil man diese Einkommensteile braucht, sie quasi verwenden muss, zwangsläufig, um die Existenz zu sichern oder auch gewisse darüber hinausgehende Förderungskosten, zum Beispiel kann man sagen, eine Krankenzusatzversicherung könnte so eine Förderungskostenposition sein, um diese Kosten abzudecken. Darüber hinaus hat dann der Steuerpflichtige ein sogenanntes disponibles Einkommen, das ihm zur Verfügung steht, das er dann frei verwenden kann. Und wenn man jetzt die schöne Theorie anschaut, die man im Steuerrecht ja auch hat, dann würde man sagen, das indisponible Einkommen dürfte gar nicht besteuert werden. Nur das, was disponibel ist, das, was man frei verwenden kann, das darf einer Besteuerung unterzogen werden. Unser Einkommensteuerrecht ist geprägt vom Grundsatz der Individualbesteuerung. Das heißt, jeder Einzelne wird der Steuer unterzogen. Ein anderer Ansatz wäre es, den Haushalt, die Familie als Steuersubjekt zu definieren, eine richtige Familienbesteuerung zu machen und das Haushaltseinkommen zusammenzurechnen. Diesen Weg geht man in Österreich seit dem ESDG 72 nicht mehr, sondern man sagt eben, jede einzelne Person ist für sich steuerpflichtig, Individualbesteuerung. Das ESDG ist weiters dadurch geprägt, dass wir das sogenannte Leistungsfähigkeitsprinzip kennen, das auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Progression zunimmt, je höher das Einkommen des Steuerpflichtigen ist. Sie werden den Tarif möglicherweise nicht genau, aber doch kennen. Jeder von uns weiß, dass der Grenzsteuersatz, der maximal zur Anwendung kommt, 50% ist. Also wenn man 60.000 Euro Einkommen erzielt, jeder weitere Euro, den Sie erzielen, dann gehen einmal 50% an den Staat. In den unteren Bereichen gibt es eine sogenannte Nullzone, also gerade zur Umsetzung dieses subjektiven Nettoprinzips, zur Umsetzung dieses steuerlichen Existenzminimums, das man nicht besteuern sollte, hat der Gesetzgeber 2005 eine Nullzone im Tarif eingeführt und sagt, wenn man 11.000 Euro verdient, dann zahlt man 0% Steuern. Zwischen diesem Wert 11.000 und 60.000 steigt die Progression, da gibt es dann einen Sprung, sie steigen ein mit einem sogenannten Grenzsteuersatz von 36,5%, das heißt, wenn sie 11.001 Euro verdienen, dann ist von diesem ersten Euro 36,5% an den Staat abzuführen und es gibt dann noch eine zweite Progressions, einen zweiten Sprung, der geht dann auf 43%, so kann man das sagen, ab 25.000 Euro. Also wir haben einen progressiven Tarif und wir haben derzeit eine Umsetzung des subjektiven Existenzminimums über eine sogenannte tarifliche Nullzone. Welche Instrumente sieht jetzt das Gesetz vor im Bereich der sogenannten Familienbesteuerung oder was könnte man vorsehen? Man könnte Ermäßigungen vorsehen auf Ebene der Steuerbemessungsgrundlage. Man könnte den Steuerpflichtigen sogenannte Sonderausgaben zum Abzug zulassen, außergewöhnliche Belastungen, Freibeträge. Das sind sozusagen Instrumente, die mindern die Steuerbemessungsgrundlage und dementsprechend wirken sie sich unterschiedlich aus. Sie wirken bei höheren Einkommen absolut gesehen höher, weil der Grenzsteuersatz höher ist. Und sie wirken bei geringen Einkommen weniger, beziehungsweise wenn man sich vorstellt, jemand hat 11.000 Euro Einkommen und kann sich was von der Bemessungsgrundlage abziehen, dann wirkt das gar nicht, denn dort hat man 0% Steuer zu zahlen, daher wäre dieser Abzug ohne steuerliche Wirkung. Man kann dementsprechend auch auf Ebene des Steuertarifs Maßnahmen vorsehen und sagen, es soll eine Ermäßigung der Progressionswirkung des Steuerrechts geben. Und hier kennen wir ja derzeit, wir gehen auf das dann noch näher ein, insbesondere sogenannte Steuerbetragsermäßigungen, also wo man sich von der Steuer einen bestimmten Betrag abziehen kann, aus diversen Gründen. Da gibt es ganz verschiedene Absatzbeträge, einkünftebezogene, aber auch familienbezogene Absatzbeträge. Was macht das österreichische Steuerrecht? Im Grunde kombiniert es Abzüge von der Bemessungsgrundlage mit solchen Steuerbetragsermäßigungen, wobei die Bemessungsgrundlagenabzüge eher für den Bereich der Familienbesteuerung in den Hintergrund treten derzeit. Wir haben zwar Sonderausgaben, die man abziehen kann, man kann Versicherungsbeiträge beispielsweise abziehen, man kann Wohnraumschaffungskosten abziehen, man kann Sanierungskosten abziehen, man kann das auch dann abziehen, wenn man diese Kosten nicht für sich selber leistet, sondern für den Ehepartner oder für die Kinder solche Kosten leistet. Aber man muss dazu sagen, dass diese Beträge sehr stark reduziert nur zum Abzug zugelassen werden. Da gibt es eine Einschleifregelung, da gibt es eine Viertelregelung. Also im Endeffekt wirken sich diese Beträge in Österreich nicht wirklich sehr stark aus. Es gibt dann unter der zweiten Position außergewöhnliche Belastungen auch einige Positionen, die familienspezifisch sind. Zum Beispiel Kosten einer Behinderung eines Kindes könnten als außergewöhnliche Belastung von der Bemessungsgrundlage der Steuer abgezogen werden. Seit 2009 auch Kinderbetreuungskosten. Mit dem Steuerreformgesetz 2009 ist der Gesetzgeber sehr stark oder stärker, sagen wir mal so, in die Richtung gegangen, diejenigen Kosten zu fördern, die es sozusagen einer Mutter quasi ermöglichen sollen, wieder in den Beruf einzusteigen. Also man hat dort eben Kinderbetreuungskosten zur absetzfähig gemacht, 2.300 € im Jahr kann man abziehen. Und der Hintergedanke des Gesetzgebers, das Ziel sozusagen dieser Maßnahme war, hier auch die Erwerbstätigkeit der Frauen zu fördern. Wie auch immer man dieses Ziel dann sieht, das kann man ja auch kontrovers diskutieren. Berufsausbildungskosten außerhalb des Wohnorts können Sie auch hier von der Bemessungsgrundlage abziehen. Und seit 2009 gibt es dann auch noch einen sogenannten Kinderfreibetrag, also auch etwas, das man sich abziehen kann von der Steuerbemessungsgrundlage. Dieser Kinderfreibetrag ist allerdings betraglich relativ gering ausgefallen, 220 € pro Kind. Oder wenn Sie es aufteilen zwischen zwei Elternteilen, die beide berufstätig sind, dann kann sich jeder 132 € von der Bemessungsgrundlage abziehen. Wenn man sich dann die Steuerwirkung anschaut im maximalen Bereich 50%, dann sind das sehr geringe Beträge, die hier zum Tragen kommen. Und man muss dazu sagen, dass die Administration dieses Freibetrags nicht gerade einfach ist, weil muss man dann schauen, wer nimmt es in Anspruch, wer macht das geltend. Es gibt schon UFS-Judikatur, also Finanzsenat hat sich schon damit befasst. Und bei solchen Dingen muss man sich natürlich auch fragen, wo ist sozusagen, wie rechtfertigt die Wirkung dieser Entlastungsmaßnahme den Aufwand, der mit ihr verbunden ist. Was wir primär eben in Österreich haben, sind Wirkungen auf Ebene von Absatzbeträgen oder von direkten Minderungen der Steuerschuld. Wir haben einerseits diese tarifliche Nullzone, die für den Steuerpflichtigen selber gilt, und wir haben dann eine Reihe von sogenannten Steuerabsatzbeträgen, die im Bereich der Familienbesteuerung eingesetzt werden. Wir haben beispielsweise einen Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsatzbetrag, der, das steht auch hier, auch negativ steuerfähig ist. Das heißt, wenn man so wenig Steuer zahlt, dass unterm Strich ein Null bzw. ein Minus herauskommt nach Abzug dieses Absatzbetrages, dann kriegt man diesen Absatzbetrag gutgeschrieben, also man kriegt dann eine Steuergutschrift. Der Höhe nach ist dieser Absatzbetrag gestaffelt, 494 €, wenn ein Kind vorhanden ist, und das steigt dann an, 696 € für zwei Kinder und nochmal 220 € dazu für jedes weitere Kind. Mit diesem Absatzbetrag, also Grundbetrag 494 €, ist quasi die Tatsache abgegolten aus der Sicht des Steuergesetzgebers, dass der zweite Elternteil nichts oder nur gering verdient, denn es gibt eine Einkommensgrenze, eine Einkunftsgrenze von 6.000 €. Das heißt, bei einer Alleinverdienerfamilie bekommt der Alleinverdienende diesen Absatzbetrag 494 € und damit ist sozusagen aus der Sicht des Gesetzgebers die Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem zweiten Ehepartner abgegolten. Es gibt dann den Kinderabsatzbetrag, der ist für jedes Kind gleich, etwas über 58 Euro, 58,40. Und es gibt dann, wenn die Eltern getrennt leben, und ein Elternteil zahlt für das Kind den Unterhalt, dann kann dieser Elternteil den sogenannten Unterhaltsabsatzbetrag geltend machen. Der ist auch gestaffelt, der wächst sozusagen mit der Anzahl der Kinder, für die man Unterhalt zahlt, beginnt mit 29,20 Euro pro Monat und ab dem dritten Kind sind es dann auch 58,40 Euro pro Monat, die man hier von der Steuer sozusagen absetzen kann. Mit diesen Instrumenten, im Wesentlichen ist es das schon im Steuerrecht, gilt der Steuergesetzgeber Unterhaltsleistungen gegenüber Familienmitgliedern ab. Und zwar die Unterhaltsleistungen an haushaltszugehörige Kinder, die im gleichen Haushalt leben, die sind abgegolten mit dem Kinderabsatzbetrag 58,40 und mit der Familienbeihilfe, die über das Familienlastenausgleichsgesetz ausgezahlt wird. Es werden ja beide Beträge, Kinderabsatzbetrag und Familienbeihilfe, gemeinsam an die anspruchsberechtigte Person ausgezahlt. Also das ist auch in dem Sinn gar keine direkte Minderung der Steuerschuld, sondern das ist eine Transferleistung, die aber für steuerliche Zwecke sozusagen angerechnet wird auf die Abgeltung der Unterhaltsleistung an haushaltszugehörige Kinder. Abgegolten heißt, dass sie darüber hinaus eigentlich nicht geltend machen können, nicht absetzen können. Da gibt es ja sogar Verfassungsbestimmungen, die sagt, sollte man sich verfassungsrechtlich dann abgesichert, dass darüber hinaus nichts abgesetzt werden kann. Unterhaltsleistungen an nicht haushaltszugehörige Kinder sind mit diesem Unterhaltsabsetzbetrag abgegolten. Mehr gibt es in dem Bereich dann nicht. Unterhaltsleistungen an volljährige Kinder, die keine Familienbeihilfe mehr beziehen, dafür gibt es keine steuerliche Berücksichtigung. Auch hier ist im Gesetz festgeschrieben, diese Unterhaltsleistungen werden sozusagen nicht weiter berücksichtigt. Und die Unterhaltsleistung an den Ehepartner selbst, wenn die zweite Person nicht verdient, ist abgegolten durch diesen Alleinverdienerabsatzbetrag, der allerdings jetzt nur mehr zur Anwendung kommt, wenn mindestens ein Kind im Haushalt vorhanden ist. Das heißt, wenn das ein Alleinverdiener-Ehepaar ist ohne Kinder, dann gibt es auch für den Ehepartner keine steuerliche Berücksichtigung. Darüber hinaus sind allfällige Unterhaltsleistungen, so sagt das Gesetz, nur dann abzugsfähig, wenn sie bei der Person, die den Unterhalt empfängt, zur Abdeckung einer außergewöhnlichen Belastung dienen. Erhebliche Behinderung und solche Themen könnten dann zu einer weiteren Abzugsfähigkeit führen. Aber ansonsten ist hier aus steuerlicher Sicht keine weitere Abzugsfähigkeit gegeben. Was sagt der Verfassungsgerichtshof zur Frage des Kindesunterhalts? Man kann in Klammer dazu sagen, zur Frage des Ehegattenunterhalts sagt der Verfassungsgerichtshof, es ist Sache privater Lebensgestaltung, wie sich die Partner sozusagen die Familienarbeit und die Erwerbsarbeit aufteilen. Ob beide verdienen oder ob einer verdient, ist Sache privater Lebensgestaltung. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof stützt eigentlich hier die Vorgangsweise, die jetzt der Gesetzgeber wählt, der sagt, ein nicht verdienender Ehegatte, der hat zwar auch einen Unterhaltsanspruch, der hat auch ein Existenzminimum, aber das muss bei dem, der verdient, steuerlich nicht berücksichtigt werden. Das wird vom Verfassungsgerichtshof gestützt. Anders ist es im Bereich der Kinderlasten, sage ich jetzt einmal, Kinderlastenausgleich, Familienlastenausgleich, im Bereich der Kinderleistungen des Kindesunterhalts. In dem Bereich sagt der Verfassungsgerichtshof, Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern müssen steuerlich berücksichtigt werden. Ansonsten würde der Gesetzgeber gegen verfassungsrechtliche Vorgaben verstoßen. Er überlässt es aber dem Gesetzgeber, die Methode festzulegen, wie diese Belastungen, diese Unterhaltsleistungen steuerlich berücksichtigt werden. Und er sagt, es ist eigentlich so, dass die Unterhaltsleistung vom Einkommen abgezogen werden müsste, im Sinne eines Abzugs von der Bemessungsgrundlage. Dabei sagt er dann auch noch, es reicht sozusagen, wenn die halbe Unterhaltsleistung steuerfrei gestellt wird. Wenn man sich da am sozusagen sogenannten Regelbedarf orientiert, es gibt ja die sogenannten Regelbedarfssätze, die für Unterhaltsleistungen herangezogen werden und da gibt es dann bei höheren Einkommen den sogenannten Unterhaltsstopp, 2,5-facher Regelbedarf, wenn man das dann umrechnet nach der Judikatur des VfGH, dann müsste zumindest der eineinhalbfache Regelbedarf steuerlich steuerfrei gestellt werden. Das wäre an und für sich das, was der VfGH fordert. Er sagt aber eben, die Methode, wie das der Gesetzgeber macht, das ist ihm freigestellt. Der Gesetzgeber kann auch einen anderen Weg gehen und Transferleistungen gewähren und diese Transferleistungen anrechnen als Steuergutschrift. Und in Österreich wird dieser Weg gewählt. Wir haben zwei Transferleistungen, die in dem Bereich relevant sind. Das ist die Familienbeihilfe und das ist der Kinderabsatzbetrag. Und diese Transferleistungen werden quasi wie eine Steuergutschrift gewertet und werden als Freistellung des Unterhaltsanspruchs, den Kinder haben, gewertet. Wir haben jetzt einmal angeschaut, die Zahlen im Detail brauchen uns nicht zu interessieren, aber wenn man jetzt einmal hergehen würde und sagen würde, wir orientieren uns einmal an dieser Vorgabe des Verfassungsgerichtshofs und sagen, der halbe Unterhalt ist steuerfrei zu stellen, wir orientieren uns am Regelbedarf, da kann man natürlich auch sämtliche Prämissen hinterfragen und wir sagen, zumindest der eineinhalbfache Regelbedarf müsste steuerlich steuerfrei gestellt werden, dann kann man sozusagen diesen Freistellungserfordernis, das der VfGH in den Raum stellt, das gegenüberstellen, was der Gesetzgeber derzeit gewährt, und zwar einerseits den Kinderabsatzbetrag, andererseits die Familienbeihilfe und seit 2009 muss man dann auch noch mitrechnen, diesen Freibetrag nach 106a, der allerdings betragsmäßig relativ gering ist, und man kann sozusagen diese Steuergutschriften, diese Transferleistungen dann je nach Grenzsteuersatz, wo man sich halt befindet, hochrechnen in einen steuerfrei gestellten Betrag. Und wenn man das dann gegenüberstellt, diesen zweieinhalbfachen oder eigentlich eineinhalbfachen Regelbedarf und das steuerfrei gestellte Existenzminimum derzeit, aufgrund der derzeitigen Zahlen, die derzeit gelten, dann sieht man, dass schon nach der jetzigen Rechtslage zumindest bei jenen Kindern, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, eine Unterdeckung gegeben ist. Und zwar ab 10 Jahren sieht man, dass bei den, also vor allem bei den höheren Einkommen und bei älteren Kindern, wenn diese Kombination zusammentrifft, dann ist derzeit eigentlich dem Erfordernis des Verfassungsgerichtshofes nicht gefolgt, denn dort reichen diese Transferleistungen nicht aus, um das Existenzminimum abzudecken. Im Bereich der jüngeren Kinder im Bereich der unteren Einkommen würde diese Rechnung ergeben, dass derzeit die Freistellung grundsätzlich einmal ausreicht. Wir sind da noch lange sozusagen nicht beim Thema der Familienförderung, sondern wir sind hier beim Thema, was ist eigentlich notwendig und nicht was tut der Gesetzgeber darüber hinaus. Also das hier nur als kleines Beispiel, wie man sowas sozusagen darstellen könnte und wie die derzeitige Situation sich darstellt. Jetzt kann man sozusagen ein paar Defizite in der derzeitigen Rechtslage feststellen. Also wie gesagt, die sind jetzt nicht ausführlich oder nicht umfassend, nicht abschließend dargestellt. Aber ein Thema ist sicher die Frage, wie geht der Steuergesetzgeber um damit und auch der Verfassungsgerichtshof, dass sozusagen doch es Alleinverdienerfamilien gibt, wo es einen zweiten Elternteil gibt, der nicht verdient, der sich vielleicht der Kinderbetreuung widmet, denn für diesen zweiten Elternteil gibt es steuerlich sozusagen keine Entlastung. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, bei jüngeren Kindern ist vielleicht das Freistellungserfordernis erfüllt, wenn man es hochrechnet, dann ist zumindest da noch nicht mitgedacht, dass es ja auch einen Elternteil gibt, der sich um diese Kinder kümmert und der einen bestimmten Anspruch auch auf ein Existenzminimum haben sollte. Man kann auch feststellen, dass es bis zu einem gewissen Grad eine Ungleichbehandlung gibt, je nach Familientyp, je nach der Familie, die vorliegt, nämlich leben die Eltern zusammen oder leben die Eltern getrennt. Wenn die Eltern zusammenleben, dann bekommt man für ein Kind einen Kinderabsatzbetrag und bekommt eine Familienbeihilfe, vielleicht auch einen Freibetrag nach 106a. Wenn die Eltern getrennt leben, dann bekommt man einen Kinderabsatzbetrag, eine Familienbeihilfe, einen Freibetrag nach 106a und einen Unterhaltsabsatzbetrag. Also dann gibt es eigentlich einen zusätzlichen Absatzbetrag, der Tatsache Rechnung trägt, dass ein nicht im Haushalt lebender Elternteil für diese Kinder Unterhalt zahlt. Im Fall der zusammenlebenden Eltern gibt es diese doppelte Berücksichtigung nicht. Also ist auch die Frage, ob das so eigentlich sein sollte. Und ein wesentlicher Punkt ist mit Sicherheit, dass sich die Frage stellt, Inwiefern ist im derzeitigen Steuerrecht das individuelle Existenzminimum, aber auch das gesamte Familienexistenzminimum wirklich steuerfrei gestellt? Also auch wenn man jetzt sozusagen weggeht von der Frage Unterhaltsleistungen, Unterhaltsverpflichtungen abziehen von der Bemessungsgrundlage, dann ist eigentlich nicht einmal das gesamte Existenzminimum steuerfrei gestellt, weil hier ja auch nicht die gesamte Familie berücksichtigt wird. Es gäbe jetzt sozusagen hier alternative Modelle, die man sich überlegen könnte, um eine Familienbesteuerung sozusagen verfassungskonform auszugestalten. Einerseits könnte man den Weg gehen und sagen, Unterhaltsleistungen, Existenzminima werden tatsächlich von der Besteuerung freigestellt. Das wäre ein möglicher Ansatzpunkt. Da darf man dann aber eben auch nicht übersehen, dass diese Freistellung des Existenzminimums nur dort wirkt, wo wirklich ein Markteinkommen bezogen wird. Also da wird man dann wahrscheinlich ergänzend sozusagen Maßnahmen brauchen, um jene Familien zu unterstützen, die, wo das Markteinkommen gar nicht ausreicht, um alle Existenzminima zu bedecken. In Deutschland, wie Sie wissen, gibt es das sogenannte Ehegattensplitting, wo quasi die Einkommen der Ehegatten zusammengerechnet werden und dann auf dieser Basis eine Halbierung erfolgt, dann die Steuer berechnet wird und dann wieder eine Verdoppelung. Also es wird quasi das Familienexistenzminimum zusammengerechnet und auf der Basis dann, auf Basis dieses halben Einkommens die Steuer berechnet und dann wieder verdoppelt, was dazu führt, dass wenn jetzt das Familieneinkommen ungleich verteilt ist, dass es hier zu einer Steuerentlastung kommt, weil eben sich sozusagen wer mehr verdient, dann aufgrund der Tatsache, dass der andere weniger verdient, Steuern spart. Ist die Frage, ob das jetzt ein guter sozusagen Ansatzpunkt ist. Was es in anderen Ländern auch gibt, ist das sogenannte Familiensplitting, wo man jetzt nicht auf den Ehegatten alleine abstellt oder eigentlich unter Umständen gar nicht auf den Ehegatten abstellt, sondern auf die Anzahl der Familienmitglieder insgesamt und dann das Familieneinkommen verteilt nach bestimmten Quotienten auf diese Familienmitglieder, dementsprechend auch eine Reduktion der Progression erreicht, also gerade eben realitätsgerecht eben die 50%-Zone nach unten drückt in die unteren Tarifbereiche und dann eben aufgrund der Quotienten sozusagen die Gesamtsteuer errechnet. So ein Modell gibt es zum Beispiel in Frankreich und Frankreich hat ja zumindest jetzt von der Anzahl der Kinder pro Familie ist es besser ausgestattet, dieses Land, als Österreich. Ist die Frage, ob hier auch dieses Modell dahinter steht und wirkt. Also ich möchte jetzt diese Modelle nicht im Detail sozusagen erörtern, wir können das dann vielleicht auch in der Diskussion noch machen, falls da Interesse besteht. Ich wollte mit diesem sozusagen kurzen Überblick über die Instrumente einmal einen Input geben und damit auch dann die Diskussion beflügeln. Dankeschön.